Hallo, Johannes Bertou hier. Im ARD-Radio-Feature geht es heute um Suizid, um Hilfe zum Suizid. Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 entschieden, dass die unter bestimmten Voraussetzungen nicht bestraft wird. Und seitdem boomt Sterbehilfe. Das Problem dabei, es wird zu wenig überprüft und dokumentiert, wie Sterbehilfe genau abläuft. Die Autorin Martina Keller hat sich das ganz genau angeschaut und kritisiert, dass Suizidhelfer einfach nach ihren eigenen Regeln handeln. Noch ein Hinweis, wenn Sie negative Gedanken haben, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, unter der Nummer 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder unter telefonseelsorge.de bekommen Sie Unterstützung.
Hannelore Kring ist eine attraktive Frau. Das weiße Haar trägt sie schulterlang, ihre Brille ist modisch schwarz, ebenso ihre Kleidung. Die 83-Jährige aus Hamburg erscheint sorgfältig geschminkt zum letzten Termin ihres Lebens. Treffpunkt ist das Trauerhaus einer Bestatterin irgendwo in Schleswig-Holstein.
Moin. Guten Tag.
Wie schön, dass Sie da sind.
Sie sind? Frau Kring.
Ich bin Frau.
Wir sollen Sie heute begleiten?
Ich bin Kring. Ich war.
Das gibt's doch gar nicht.
Nein, das ist. Wollen wir doch ein Tänzchen machen?
Nee, Tänzchen ja, aber nee, das. Nee.
Schätzelein.
Das ist doch nicht ernst, ne?
Die beiden Suizidhelfer sind pünktlich.
Komm mal her. Mensch, gibt's, ich kenne dich nicht, aber das ist ja nur echt ein Ding.
Einer ist Krankenpfleger. Er sieht Kring an diesem Tag zum ersten Mal. Und zum letzten Mal.
Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht sein. Also,
ja, wenn ich Sie vorher kennengelernt hätte, hätte ich es mir vielleicht überlegt.
Das ist ein Argument, ja, Sie passen so. Gut, ja, das wäre wohl auch jetzt, ey, das hätte ich, glaube ich, da hätte ich weniger.
Der zweite Suizidhelfer ist ein pensionierter Berufsschullehrer aus Husum. Werner Lehr kennt Hannelore Kring bereits von einem Besuch in Hamburg vor einigen Monaten.
Hannelore?
Ja, mein Lieber.
Ich muss jetzt noch mal fragen.
Ja.
Du möchtest das wirklich?
Unbedingt!
Okay, gut, pass auf. Wir leben in einem Land der Bürokratie. Das hier ist eine sogenannte Freitodverfügung.
Ja. Schätzen Sie, haben wir doch alles schon. War das nicht, was ich alles schon gelesen habe?
Du solltest nur unterschreiben.
Ja.
Das ist für. Ja.
Blackbox Sterbehilfe. Doku über den assistierten Suizid. Von Martina Keller.
Hannelore Kring wirkt an ihrem Todestag nahezu vergnügt. Singend sei sie aufgewacht, erzählt sie. Endlich, endlich sei es soweit, habe sie gedacht. Warum sie sterben möchte, hat sie mir 2 Wochen vor der geplanten Selbsttötung erzählt, in ihrem Second-Hand-Laden für exquisite Männermode in Hamburg, den sie seit 40 Jahren besitzt.
Ja, was ist es denn? Lebenssattheit? Lebensmüde, weiß ich nicht. Doch, ich bin müde vom Leben. Mein Leben ist ganz klein geworden. Ich existiere, ich habe ein wunderschönes Zuhause, was ich sehr liebe. Da fahre ich morgens los, komme in den Laden, den ich auch sehr liebe. Und dann fahre ich abends wieder nach Hause. Alles andere überfordert mich, wird mir zu viel, meine Ängste werden größer. Nee. Ich will das Böse nicht.
Wovor haben Sie Angst?
Oh Gott, vor allem. Wie soll ich das? Das ist ja schon, also irgendwie, Frau Kring, Sie müssen jetzt irgendwo, weiß ich nicht, was abholen. Oh Gott, wie komme ich denn dahin? Und die ganze Welt jetzt, ich mag ja gar nicht mehr die Zeitung lesen. Es ist alles so schrecklich um einen herum. Das ist nicht mehr meine Welt. Es ist auch nicht mehr mein Hamburg. Es ist auch nicht mehr mein Umfeld. Meine 6 besten Freunde habe ich alle überlebt. Ich will es nicht.
Als Kring zwischendurch zur Toilette muss, erhebt sie sich mühsam von ihrem Stuhl. Sie bräuchte wohl eine neue Hüfte, sagen die Ärzte. Blutverdünner als Vorbeugung gegen Schlaganfall nimmt sie auch.
Und dann fängt die Schulter an, dann wird dir schwindelig, dann auf Deutsch gesagt, machst du dir in die Hose. Ja, müssen wir denn das alle haben? Das, ich meine, da mache ich keine Geheimnis draus, das haben alle Frauen über 60. Das ist nicht mehr mein Leben. Nein, danke. Dem gehe ich aus dem Weg. Ich fliehe vor den Unbillen des Alters.
Hannelore Kring ist nicht schwer krank, aber dennoch ihres Lebens müde. Und sie ist kein Einzelfall.
Das ist ja eine Beobachtung, die wir in anderen Ländern schon lange sehen, dass mit der Suizidassistenz vor allen Dingen ältere alleinstehende Frauen angesprochen werden, die altersbedingte Veränderungen haben, manchmal auch ein paar körperliche Erkrankungen haben und die sich dann für die Suizidassistenz entscheiden.
Ute Lewitzka von der Universität Frankfurt am Main ist Deutschlands erste Professorin für Suizidologie und Suizidprävention.
Das ist eine Entwicklung, die mir große Sorge macht, da sie grundsätzlich ja unseren Umgang mit dem Altwerden anspricht. Wir stellen praktisch mit der Suizidassistenz eine Methode zur Verfügung. Und man könnte jetzt auch anders formulieren, Angebot schafft Nachfrage. Das heißt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 2020 hat die Tür nicht nur einen Spalt aufgemacht, sondern die hat sie ganz weit aufgestoßen. Und diese Tür bekommen wir nicht mehr zu, ganz klar.
Das Bundesverfassungsgericht hatte 2020 Historisches verkündet. Jeder Mensch habe das verfassungsmäßig geschützte Recht, sich selbst zu töten und dabei die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen, sofern er sich nur aus freiem Willen entscheide. Dann spielt es keine Rolle, ob man jung oder alt ist, gesund oder krank oder einfach nur das Leben satt hat. Zudem erklärten die Richter das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Suizidhilfe für nichtig, das der Bundestag erst wenige Jahre zuvor beschlossen hatte. Seither tun Sterbehilfeorganisationen wieder, was ihnen zuvor verboten war. Sie unterstützen Menschen beim Suizid. Gegen Bezahlung. Einzig, der Suizident muss den letzten Handgriff tun, also sich selbst das Sterbemittel zuführen.
Es hat sich jetzt allmählich ein Markt für Suizidassistenz entwickelt, und zwar ein unregulierter freier Markt.
Oliver Tollmein ist Fachanwalt für Medizinrecht in Hamburg und Honorarprofessor an der Universität Göttingen.
Die Sterbehilfeorganisationen haben ihre Aktivitäten intensiviert. Wir haben ganz viele Einzelpersonen, die überhaupt nicht irgendwie kontrolliert und erfasst werden, die als Suizidhelfer tätig sind. Das sind auch die verschiedensten Berufsgruppen, die das Tätigkeitsfeld neu für sich entdeckt haben. Also Bestatter und Bestatterinnen gehören da zum Beispiel dazu. Und wir als Gesellschaft, wir müssen überlegen, was können wir machen? Die Strukturen werden nicht wieder verschwinden, die dort aufgebaut worden sind, aber wir müssen sie kontrollieren.
Die Sterbehilfe in Deutschland ist eine Art Blackbox. Es fehlt an Daten und Transparenz. Dass die Menge der begleiteten Suizide seit 2020 jedes Jahr gestiegen ist, lässt sich nur Selbstauskünften der Sterbehilfeorganisationen entnehmen. Während diese im Jahr 2020 rund 100 Menschen bei der Selbsttötung unterstützten, waren es 2024 bereits mehr als 1000. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Begleitungen durch Einzelpersonen, Ärzte, Pfleger, Bestatter oder pensionierte Lehrer wie Werner Lehr. Suizidhelfer kann jeder sein. Medizinische Kenntnis ist nicht vorgeschrieben. 2022 stieg die Zahl der Suizide insgesamt zum ersten Mal seit langem auf mehr als 10.000 im Jahr. Das könnte mit den assistierten Suiziden zusammenhängen. Sicher ist das aber nicht.
Man weiß sehr wenig, weil wir eben noch nicht mal eine separate statistische Erfassung darüber haben. Die Suizidassistenzen werden gemeinsam mit den in Anführungsstrichen normalen Suiziden gezählt und vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Wir haben keine separate Ausweisung dieser Fälle, was in allen anderen Ländern der Fall ist. Und das muss sich dringend ändern, weil wenn ich nicht mal valide Daten darüber habe, kann ich ja auch gar nichts darüber sagen, wie die Entwicklungen sind, geschweige denn, welche Menschen das in Anspruch nehmen, wo das stattfindet, wie das stattfindet, das weiß ich alles gar nicht.
Eine Münchner Forschergruppe versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Seit Ende 2023 hat sie mehrere Studien zur Praxis der Suizidassistenz in München publiziert. Der Aufwand ist beträchtlich. Mehr als 60.000 Todesbescheinigungen der Landeshauptstadt wurden gesichtet, 77 begleitete Suizide zwischen 2020 und 2023 identifiziert und dazugehörige Akten der Staatsanwaltschaft ausgewertet. Eine Pionierarbeit. Mit Resultaten, die die Forscher beunruhigen.
Es ist so, dass aber bestimmte Erkrankungen gibt, die ja die Freiverantwortlichkeit beeinträchtigen können. Das sind Depressionen oder kognitive Einschränkungen und Demenz.
Sabine Gleich ist Professorin für Public Health an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität und leitende Mitarbeiterin des Gesundheitsreferats der Stadt München.
Und bei diesen 77 Fällen hatten wir bei 11 Verstorbenen Depressionen dokumentiert. und bei 7 kognitive Einschränkungen oder Demenz, also insgesamt 18 von 77, also das war ein Viertel dieses Klientels.
Wenn bei Menschen eine psychische Erkrankung festgestellt wird, heißt das nicht automatisch, dass ihnen Suizidhilfe verwehrt werden darf. Allerdings kann beispielsweise eine Depression das Denken, Fühlen und Wollen eines Menschen verändern. Deshalb gilt es, besonders sorgfältig hinzuschauen. Sterbehilfeorganisationen lassen zu ihrer eigenen juristischen Absicherung meist Gutachten zur Freiverantwortlichkeit des Suizidwilligen erstellen. So heißt in der Juristensprache der freie Wille. Laut dem Urteil des Verfassungsgerichts ist dieser freie Wille das entscheidende Kriterium, das straffreie Suizidhilfe von strafbaren Tötungshandlungen abgrenzt.
Gerade in den Fällen denke ich schon, dass man fordern muss, dass hier ein fachlich versierter, unabhängiger Arzt, sprich Gutachter aus dem Bereich der Psychiatrie, Neurologie oder immer drauf schaut, der auch Erfahrung mit dem jeweiligen Krankheitsbild hat, um zu sagen, ja, trotz der Grunderkrankung, die richtig diagnostiziert ist, ist jetzt der Mensch aber noch in der Lage, für sich diese Tragweite der Entscheidung zu überblicken und eine Entscheidung zu fällen.
Matthias Graf leitet das Institut für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität und hat die Münchner Studien mitverfasst.
Ich glaube, in einer Hälfte der Fälle, die wir hier gesehen haben, die man zu diesem Personenkreis zählen könnte, ist eben keine erkennbare Fachkompetenz vorhanden gewesen. Also es waren keine Psychiater, keine Neurologen, sondern sonstige Fachärzte, bei denen ich Zweifel habe, dass sie solche Patienten regelmäßig sehen und auch einschätzen können.
Allgemeinmediziner, Internisten, Anästhesisten und sogar ein Gynäkologe trauten sich die Beurteilung psychisch Kranker zu. Es ist nicht das einzige bemerkenswerte Ergebnis der Untersuchungen.
Es ist ja so, dass in der Medizin sehr häufig das Vier-Augen-Prinzip gilt, gerade bei schwerwiegenden Entscheidungen, und das ist hier nicht durchgängig der Fall. Das heißt, das Vorgespräch, Gutachtenerstellung, Durchführung der Assistenz und teilweise sogar auch die Durchführung der Leichenschau in der Hand ein und desselben Arztes liegen.
Was ist Ihre Bewertung dieses Befunds?
Sehr, sehr kritisch. Also das gibt's sonst nicht. Es kann und darf nicht sein, dass unumkehrbare Entscheidungen nur in der Hand eines einzigen Arztes liegen.
Ich halte diese sogenannte Studie für absolut tendenziös.
Robert Rossbruch ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, kurz DGHS, der größten Organisation in Deutschland, die Suizidhilfe vermittelt.
Sie ist deswegen tendenziös, weil dort Behauptungen aufgestellt worden sind, insbesondere von der Frau Kleich, die so nicht zutreffend sind.
Rossbruch bezieht die Kritik der Münchner Forscher speziell auf seine Organisation, da die DGHS viele Suizide in München begleitet habe. Er weist vor allem den Vorwurf zurück, es habe kein Vier-Augen-Prinzip gegeben.
Das ist falsch. Es sind nur keine vier Augen von zwei Ärzten, sondern es sind vier Augen einmal von einem Juristen und einem Arzt.
DGHS-Präsident Rossbruch sagt, es gehe ihm darum, den Suizidbegleitern juristischen Ärger zu ersparen.
Sie haben ja mal gesagt, Sie wollen Ihre Suizidbegleiter nicht ins offene Messer laufen lassen.
Genau so ist es. Deswegen haben wir dieses hohe Sicherheitskonzept entwickelt, aus juristischen Motiven heraus.
Ein bisschen überrascht es mich, dass Sie das als erstes nennen, weil man könnte ja auch denken, dass es in erster Linie darum geht, Menschen vor einem übereilten Suizidbeschluss zu schützen.
Nein, darum geht's nicht. Also wir haben es mit Menschen zu tun, die sich schon entschieden haben. Da macht Suizidprävention überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, man respektiert diese Entscheidung nicht. Und das kommt bei uns nicht in Frage. Wir respektieren eine Entscheidung, wenn sie frei verantwortlich gefällt worden ist.
Rechtsmediziner Graf sieht die derzeitige Praxis der Suizidassistenz kritisch.
Wenn man allgemeine ärztliche Kriterien anlegt, dann muss man sagen, haben wir Defizite in der Dokumentation der Aufklärung gefunden, Defizite in der fachlichen Qualifikation der Gutachter bei Problempatienten mit psychischen Erkrankungen oder Demenz. Wir hatten häufig das Gefühl, dass ein relativ kurzer Zeitverlauf zwischen ersten Gespräch und dann letztendlich Vollzug des Suizids war. Und wir haben auch Bedenken, ob wirklich in jedem Fall konsequent über Alternativen geredet worden ist.
Graf plädiert dafür, die Suizidassistenz gesetzlich zu regulieren. Keine einfache Aufgabe. Zu strenge Vorgaben oder gar Verbote könnten neue Verfassungsbeschwerden nach sich ziehen. Zu laxe Regeln dagegen würden Menschen mit eingeschränkter Autonomie nicht ausreichend vor einem unfreien Suizidentschluss schützen. Zwei erste Gesetzentwürfe fanden im Juli 2023 im Bundestag keine Mehrheit. Die DGHS sieht, wie auch die Sterbehilfeorganisationen Dignitas Deutschland und Verein Sterbehilfe, keinen Handlungsbedarf. DGHS-Präsident Rossbruch:
Wir sind mit der jetzigen Rechtslage sehr zufrieden und können damit sehr, sehr gut leben. Es gibt keine rechtliche Grauzone. Dort, wo ein Missbrauch stattfindet, findet auch eine Verurteilung statt. Ganz einfach.
Ich war absolut erschüttert, als ich diesen Anruf bekommen habe, der mich wirklich aus dem Nichts getroffen hat von Herrn Turowski, der mich dann über das Ende der Patientin informiert hatte.
Alexei Fischmann war 2021 Assistenzarzt an der Friedrich-von-Bodelschwing-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin.
Ich habe damit absolut nicht gerechnet. Ich war einfach komplett wirklich wie ein Schockstarre.
Der Fall, der den jungen Arzt so erschütterte, weckte auch das Interesse der Justiz. Im Februar 2024 sitzt auf der Anklagebank des Landgerichts Berlin der Internist Christoph Turowski, Hausarzt im Ruhestand. Der Vorwurf gegen ihn lautet unter anderem Totschlag in mittelbarer Täterschaft. Turowski hatte einer Studentin im Sommer 2021 zweimal Suizidhilfe geleistet. Der zweite Versuch endete für die Frau tödlich.
Die Dame hat meine E-Mail-Adresse gefunden im Netz und schrieb mich an. Ich habe dann gesagt, ich will sie persönlich kennenlernen und habe dann ein ausführliches Gespräch mit ihr gehabt.
Das 90-minütige Gespräch findet auf Drängen der 37-Jährigen schon wenige Tage nach dem Telefonat statt. Bereits im Alter von 21 war bei Isabel R. erstmals eine Depression diagnostiziert worden. In den Folgejahren sind zwei Suizidversuche dokumentiert. Als sie nach Berlin zieht, beginnt eine mehrjährige, recht stabile Phase in ihrem Leben. Sie studiert Tiermedizin, Freundinnen beschreiben sie vor Gericht als sozial engagiert, eine lebensfrohe, zielstrebige Frau. Sie sei viel gereist, habe gern und herzhaft gelacht. Doch ab Herbst 2020 verdüstert sich offenbar ihre Stimmung.
Als ich sie kennenlernte, hatte sie seit Monaten eine schwere depressive Phase, hatte auch in dieser Zeit Kontakt zu ihrer Psychiaterin, die die Tabletten verschrieben hat, und zu dem Psychiater, der die Psychotherapie gemacht hat.
Die junge Frau hatte sich 2020 von ihrem damaligen Partner getrennt, verbrachte wegen der Corona-Pandemie viel Zeit allein in ihrer kleinen Wohnung. Ab Herbst 2020 war es dort dunkel. Fenster und Balkon waren wegen Baumaßnahmen verhängt. Sie machte sich zudem große Sorgen wegen eines Pflichtpraktikums in einem Schlachtbetrieb. Als sie im Juni 2021 auf Christoph Turowski trifft, leidet sie an einer mindestens mittelgradigen depressiven Episode, heißt es später in der Urteilsbegründung des Gerichts.
Ihr Sinn und Trachten war seit Monaten darauf ausgerichtet, ihr Leben zu beenden, weil sie sagte: Es ist denkbar, dass ich aus dieser Phase wieder herauskomme, aber ich weiß, mein ganzes Leben werden immer wieder depressive Phasen kommen. Und je länger die Krankheit währt, umso kürzer werden die Abstände. Und das will ich nicht erdulden.
Turowski hat der Frau im Gespräch geraten, eine Sterbehilfeorganisation einzubinden. Sie lehnt dies ab, ebenso seinen Vorschlag, ein psychiatrisches Gutachten erstellen zu lassen. Kontakt zu ihren Berliner Therapeuten gestattet sie ihm nicht. Sie weigert sich auch, Angehörige oder Freunde einzubeziehen oder psychiatrische Krankenunterlagen zur Verfügung zu stellen.
Ich habe mich damit zufrieden gegeben, weil ich mir gesagt habe, warum soll ich der Frau misstrauen?
Allein. Aber das ist doch keine Frage des Misstrauens, sondern sie war ja krank und sie wollte ja was von Ihnen. Also
ja. Ja, aber sie hat gesagt, die Unterlagen sind nicht zugänglich und das hat sich ja auch später bestätigt.
Und Sie haben es nicht probiert?
Ich habe es nicht probiert.
Turowski verfasst nach dem Gespräch ein zweiseitiges Gutachten. Er sei bereit, Isabel R. Hilfe zu leisten. Ihre Entscheidung sei, Zitat, wohlerwogen und rational gut begründet, ihr Suizidwunsch plausibel und nachvollziehbar. Aber was macht ihn so sicher?
Ich war 30 Jahre Hausarzt und ich habe mir viel Zeit genommen für das Gespräch und natürlich auch viele Menschen gehabt, die in psychiatrischer Mitbehandlung waren, die auch unter Depressionen gelitten haben. Also da ist schon viel Berufserfahrung.
Zweifelsohne hat der Dorowski einiges in seinen 30 Jahren als Hausarzt gesehen und ich möchte ihm seine Lebenserfahrung gar nicht absprechen.
Der Psychiater Frank Schindler ist Oberarzt an der Bodelschwing-Klinik Berlin.
Aber er hat keine psychotherapeutische Ausbildung und das macht meines Erachtens sein Wirken auch so gefährlich, weil er sich da tatsächlich eine Kompetenz angemaßt hat, die er nicht hat.
9 Tage nach dem ersten Treffen verabreden sich Turowski und die Studentin in ihrer Wohnung zur Suizidbegleitung. Der Arzt hat ein Sterbemedikament in Tablettenform mitgebracht. Zusätzlich schluckt die Frau ein Beruhigungsmittel, das sie einschlafen lässt. Doch 4 Stunden nach der Einnahme erbricht sich Isabel R., eine bekannte Komplikation der Methode. Die Münchner Forscher etwa hatten in 6 von 13 Fällen mit Tabletteneinnahme, also bei knapp der Hälfte, schwere Komplikationen dokumentiert. Die aufgenommene Dosis reicht nicht aus, um die Studentin zu töten. 2 Tage nach dem gescheiterten Suizidversuch wird sie gegen ihren Willen in die geschlossene psychiatrische Station der Bodelschwing-Klinik eingewiesen. Sie hat überlebt. Vorerst.
Darf ich mich schon mal hinlegen?
Ja. Ich mache da noch eine Anspannung, damit er nicht machen wird.
Huch! Mache ich mit dem Tintenkiller noch.
Tintenkiller nicht mehr. Hannelore Kring, die 83-Jährige aus Hamburg, inspiziert den Abschiedsraum, den die Bestatterin aus Schleswig-Holstein für den Zweck der Suizidassistenz eingerichtet hat. Ein Bett, ein Infusionsständer, 2 Kerzenleuchter, ein Heizlüfter.
Schätzelein. Ach, ist es toll. Ich bin angekommen. Ich liebe das Leben. Und auch das, was jetzt kommt.
Nebenan befindet sich eine Küchenzeile. Dort hat der Krankenpfleger auf einer Arbeitsplatte Fläschchen aufgebaut.
Das ist ein starkes Narkosemittel, was hier in dem Fall überdosiert gegeben wird. Das ist ein Trockenpräparat, das muss jetzt angemischt werden. Und das bereite ich jetzt einfach vor.
Eine junge Frau kommt herein.
Hallo, wer ist das?
Ich bin die Auszubildende.
Ist das okay, wenn sie dabei ist?
Natürlich. Sie ist doch die Auszubildende, sie muss es doch lernen.
Mhm. Dankeschön.
Hannelore Kring legt Uhr und Brille ab. Die braucht sie jetzt nicht mehr. Der Pfleger schiebt den Ärmel ihres rechten Arms hoch.
Ganz ehrlich, das ist auch besser, als wenn Sie sich jetzt irgendwo von Zug schmeißen oder von
Schätze
LKW. Nein,
deshalb bin ich doch so dankbar, für, dass das endlich dort in Deutschland geht, verdammt nochmal.
Ja, es ist ja so, ne? Und da zieht man ja einfach immer andere Leute mit rein, wen auch immer, ne? Ich pieke einmal, ich bin ein bisschen gemein jetzt.
Ja, weiß ich gar nicht, wir haben dann immer drüber geredet.
Der Pfleger legt einen Zugang zu Krings Vene. Den letzten Handgriff muss sie selbst tun. Um das Sterbebett versammeln sich die beiden Suizidhelfer, ein guter Freund von Kring, der sie hergefahren hat, die Bestatterin und die Auszubildende. Ich, die Journalistin, dürfte von Kring aus bleiben und den intimen Moment des Sterbens miterleben, verlasse aber den Raum. Menschen wie Hannelore Kring, die nicht mehr leben wollen, aus welchem Grund auch immer, steht es frei, bei der Selbsttötung Hilfe in Anspruch zu nehmen, sofern sie in der Lage sind, frei zu entscheiden. Für manche Sterbehelfer und Bestatter sind Suizidassistenzen mittlerweile ein Zusatzgeschäft.
Ich habe davon gehört, dass es jetzt in Flensburg vermehrt stattfindet, auch in Hamburg. Und ich bin auch angerufen worden von Bestatterkollegen aus Bayern, die gefragt haben, wie läuft das ab.
Die Bestatterin, bei der Hannelore Kring ihre letzten Minuten verbringt, stellt seit 2020 in ihrem Institut einen Abschiedsraum für die Suizidassistenz zur Verfügung. Manche Klienten kommen von weit her. Um einem Sterbewilligen die lange Anreise zu ersparen, suchte sie einmal in Süddeutschland nach Möglichkeiten.
Ich bin da hingefahren, habe gedacht, so mit Immobilienmaklern, gibt das Räume, die man mieten kann? Ich sage jetzt mal, wenn jemand Sex machen will, dann kann er auch ein Zimmer buchen für ein paar Stunden. für, keine Ahnung, für 5 Stunden bringt das richtig viel Geld für die Miete. Aber, also die wollen das nicht, ne? Weil die auch alle Angst haben vor diesem Tabu. Also die sehen das Leid der Leute nicht. Und nur darum geht das ja.
Die Menschen, die hier leben, wissen das, oder wie ist das?
Nein. Ich habe von Anfang an das nicht publik gemacht. Ich glaube, selbst meine Nachbarin weiß das nicht.
Auf Wunsch der Bestatterin wird ihr Name in der Sendung nicht genannt. Sie hat sich auch dagegen entschieden, für ihre Dienste bei der Suizidassistenz auf ihrer Webseite zu werben.
Hier kommt ja öfter mal die Kripo auf den Hof. Aber die Kripo kommt auch nicht mehr tatütata, sondern die kommen mit normalen Autos. Und die wissen das auch. Wir sind hier irgendwie, sag ich mal, so eine Pionierstation für das Thema. Die parken da hinten, das sieht man dann nicht in dem Fall. Und die sind einfach dezent.
Jeder assistierte Suizid muss als unnatürlicher Todesfall bei der Polizei angezeigt werden. Die in der Region zuständigen Beamten kennen das schon. Die Bestatterin und Werner Lehr, der Suizidhelfer und pensionierte Lehrer, sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Bei seiner ersten Suizidassistenz musste Lehr noch improvisieren.
War für uns ja komplett neu und dann, wir hatten eine Sauna, da war ich überlegen, ob wir sie in der Sauna machen. Also bei uns im Wohnzimmer wollten wir das nun nicht unbedingt machen.
Lehr rief den Arzt an, mit dem er seinerzeit in dem Fall kooperierte, und der hatte noch eine andere Idee.
Weißt du was, die Leute, die wollen nur ab vom Hof. Hast du nicht eine Garage? Ich sagte, Garage? Ja, sagte er, ganz egal, Hauptsache, ja, gut.
Die meisten Bestatter behandeln ihr Zweitgeschäft diskret, ebenso vereinzelte Palliativmediziner. Ein Bestatter-Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen wirbt dagegen auf einer eigenen Webseite für seine Dienstleistungen rund um die Suizidassistenz.
Hallo, ich bin Cornelius. Die Freitodbegleitung liegt mir besonders am Herzen, denn ich glaube, dass jeder Mensch in Würde und Frieden gehen sollte.
Auf der Webseite finden sich Informationen zur Rechtslage, Voraussetzungen und Ablauf der Suizidassistenz. Letztere bleiben allerdings eher vage.
Von der Erstberatung bis zur Durchführung erfolgt eine maßgeschneiderte Planung, die individuelle Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt.
Fragen des WDR dazu lässt das Unternehmen unbeantwortet.
Es sind jetzt bis zum heutigen Tag ungefähr 1300 Freitodbegleitungen, die wir vermittelt haben.
Robert Rossbruch, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, DGHS, des größten Vermittlers für Suizidhilfe in Deutschland, Anfang November 2024.
Ich kann Ihnen die Zahlen da genau sagen. Wir hatten im Jahre 2021 120 vermittelte Freitodbegleitungen, im Jahre 2022 229, im Jahr 2023 418 und in diesem Jahr werden es ungefähr um die 600 vermittelte Freitodbegleitungen sein.
Mehr Selbsttötungen, mehr Sterbehelfer, neue Berufsgruppen, Millionenumsätze. Der Markt für Suizidassistenz wächst. Den überwiegenden Teil der Nachfrage decken die Sterbehilfeorganisationen. Die DGHS ist der größte Akteur der Szene, unterscheidet sich aber in ihrem Selbstverständnis von den anderen etablierten Vereinen, Dignitas Deutschland und Verein Sterbehilfe.
Wir sind keine Sterbehilfeorganisation, darauf legen wir Wert. Und deswegen führen wir nicht selbst Freitodbegleitungen durch, sondern vermitteln diese nur für unsere Mitglieder.
Die DGHS bezeichnet sich als Bürgerrechts- und Patientenschutzorganisation. Laut Satzung verfolgt sie ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke, berät etwa zu Patientenverfügungen. Suizidassistenz zählt nicht als solcher Zweck. Als gemeinnütziger Verein spart die DGHS Steuern und kann Spendenquittungen ausstellen. Anders als Dignitas Deutschland und Verein Sterbehilfe. Würde die DGHS bei der Finanzbehörde beantragen, Suizidbegleitung in ihr Leistungsangebot aufzunehmen, gäbe es wohl ein Problem.
Ich kann Ihnen nur sagen, von meinem Gefühl her werden wir dieses Go nicht bekommen von der Finanzbehörde. Denn die Finanzbehörde würde sagen, wir zahlen euch doch als Staat nicht die Durchführung von Freitodbegleitungen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Würde die DGHS entgegen ihren Satzungszwecken Suizidassistenz leisten, könnte das Finanzamt ihr die Gemeinnützigkeit aberkennen. Die Steuervergünstigungen würden dann entfallen. Womöglich müsste die DGHS außerdem erhebliche Steuernachzahlungen leisten. Deshalb die strikte Trennung der Aufgaben und Strukturen. Rossbruch selbst hat das Konzept maßgeblich entwickelt.
Das wird so organisiert, dass ein Mitglied einen Antrag stellt, hier bei uns in die Geschäftsstelle. Bei einer schweren somatischen Krankheit werden dann Krankenunterlagen mit dazu geschickt. Und diese Unterlagen werden mit dem Antrag hier geprüft. Wenn das Prüfungsverfahren hier abgeschlossen ist, geht das an einen zentralen Koordinator.
Dieser zentrale Koordinator war bis Ende Oktober 2024 der Präsident der DGHS, Robert Rossbruch. Also er selbst.
Der prüft das nochmal unter juristischen Aspekten, ob alle Unterlagen komplett sind, und verteilt dann diese Unterlagen an die jeweils regional zuständigen Teams, bestehend aus einem Juristen, einer Juristin oder einem Arzt, einer Ärztin. Und da hört dann die Vermittlung der DGHS auf.
Sterbewillige überweisen das Geld für die Suizidassistenz nicht an die DGHS, sondern auf ein Treuhandkonto. Pauschal 4.000 Euro für die Einzel-, 6.000 für die Doppelbegleitung, etwa bei einem Ehepaar. Das Treuhandkonto wird von einem Juristen verwaltet. Von dem Geld auf dem Konto werden die Dienstleistungen und Spesen der Suizidhelfer in den regionalen Teams bezahlt.
Warum müssen eigentlich die Suizidwilligen eine Erklärung unterzeichnen, dass sie auf eine Rechnung verzichten?
Es ist eine Entscheidung gewesen, um die Kosten möglichst gering zu halten. Wenn man das alles mit Rechnungslegung machen würde, meinetwegen auch mit einer Buchführerin, dann würde die Freitodbegleitung unterm Strich zwischen 500 und 1000 Euro mehr kosten.
Wie viel Überschuss machen Sie denn da so im Jahr auf diesem Treuhandkonto?
Das weiß ich nicht. Ich weiß das nicht, wie viel Überschuss und ob es überhaupt einen Überschuss gibt.
Keine Rechnungen. Keine einsehbare Dokumentation der Zahlungen. Und ob es Überschüsse auf dem Treuhandkonto gibt, weiß Robert Rossbruch angeblich auch nicht. Nur so viel könne er sagen: Nicht verbrauchte Gelder gingen an einen Solidarfonds für mittellose Suizidwillige. Für deren Begleitung seien bislang 129.000 Euro ausgegeben worden.
Wir sind laut Satzung keine Freitodgesellschaft. Aber de facto sind wir das. Und das passt nicht.
Werner Lehr aus Husum ist seit mehr als 30 Jahren DGHS-Mitglied. Früher war er Teil der Teams, denen die DGHS Sterbewillige vermittelte. Heute arbeitet er nur noch auf persönliche Anfrage. Bis 2022 war der ehemalige Lehrer und gelernte Diplomkaufmann Schatzmeister der DGHS und Präsidiumsmitglied.
Es ist eindeutig so, die Menschen treten in die Gesellschaft ein, weil sie sich erhoffen, daraus einen Anspruch auf Freitodbegleitung.
Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erlebt die DGHS einen Boom. Die Zahl der Mitglieder stieg von 23.000 auf 39.000, Stand November 2024. Präsidiumsmitglieder reisen für Vorträge über Suizidassistenz durchs Land. Und nicht nur das, sagt Werner Lehr im Oktober 2024.
3 von 4 Präsidiumsmitgliedern sind als Freitodbegleiter tätig. Wenn wir keine Freitodbegleitungsgesellschaft sind, dann ist diese Verquickung von Präsidiumsmitgliedern und Freitodbegleitung, es geht nicht.
Der Vorwurf? Die gemeinnützige DGHS habe Suizidassistenzen an ihre Präsidiumsmitglieder vermittelt, die damit Geld verdient hätten. Auch der Präsident Robert Rossbruch soll eine Vielzahl von Suizidbegleitungen für die DGHS durchgeführt haben. Er selbst widerspricht.
Seit 2020 habe ich als Anwalt auch einige Freitodbegleitungen gemacht, weil ich als Anwalt von meinem Mandanten angesprochen worden bin. Die haben aber nichts mit der DGHS zu tun gehabt.
Nach meiner Information machen Sie das aber auch für die DGHS. Sind Sie nicht Teil eines Teams?
Nein.
Von der DGHS vermittelte Suizidhelfer stellen normalerweise pro Fall jeweils rund 1.500 Euro in Rechnung. Rossbruch sagt, diese Fälle, die er begleitet habe, seien nicht durch die DGHS vermittelt worden und er habe auch kein Geld für die Tätigkeit in einem Team erhalten.
Nach meiner Information ist das anders.
Dann ist die nicht korrekt. Also ich habe in den letzten 2, 3, 4 Jahren als Anwalt Freitodbegleitungen seitens meiner Mandanten, die mich angesprochen haben, mit vermittelt und unterstützt. Die haben aber mit der DGHS selbst nichts zu tun gehabt.
Allerdings, der WDR konnte interne DGHS-Unterlagen einsehen,
aus denen hervorgeht, dass mehrere Präsidiumsmitglieder in einem einzigen Jahr Dutzende Suizide begleitet und eine niedrige sechsstellige Summe bekommen hatten.
Nach meiner Information sind auch die ja Präsidiumsmitglieder sind in der Freitodbegleitung aktiv. Stimmt das nicht?
Dazu kann ich nichts sagen.
Wissen Sie das nicht, oder?
Dazu kann ich nichts sagen.
Auch eine schriftliche Nachfrage dazu blieb bis zur Produktion dieses Features unbeantwortet. Dass Präsidiumsmitglieder mehrere Jahre Suizidhilfe geleistet haben, bestätigt dagegen Dieter Birnbacher, emeritierter Philosophieprofessor und Vizepräsident der DGHS.
Also ich muss gestehen, dass das auch für mich immer ein Ärgernis war. Aber wir hatten eben auch sehr deutliche Engpässe in der Rekrutierung von Teams, die ja möglichst nicht allzu weit geografisch von den Wohnorten der Antragsteller entfernt leben sollten.
Die Delegiertenversammlung der DGHS fasste am 2. Novemberwochenende 2024 einen Beschluss.
Mitglieder des DGHS-Präsidiums dürfen nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel Notfälle, Ausbildungsfälle, an Freitodbegleitungen mitwirken.
Wenn man den etablierten Sterbehilfeorganisationen in Deutschland glauben darf, geht es ihnen vor allem um die Selbstbestimmung am Lebensende. Von Geschäft mag im Zusammenhang mit dem Tod niemand reden. Das haben die alten Vereine mit dem Newcomer der Szene gemeinsam, der Linus Sterbehilfe GmbH mit Geschäftsstelle in Stuttgart.
Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob ich etwas beruflich mache, weil ich das gelernt habe oder weil ich es eben tue, da ich es schon immer tue, oder ob ich etwas aus tiefster Überzeugung heraus tue. Daraus resultierend, muss ich sagen, habe ich hier eine Tätigkeit, mit der ich verheiratet bin.
Dustin Schubert ist Gründer und Geschäftsführer der Linus GmbH. Zudem ist er Geschäftsführer eines Bestattungsunternehmens. Wenn er erklären soll, warum er im Sommer 2023 Linus startete, wird er persönlich. Ein Vermächtnis seines krebskranken Vaters sei das gewesen. Der hatte sich 2022 mit Unterstützung einer Sterbehilfeorganisation das Leben genommen.
Als er dann am Vorabend seines Freitodes dann eben meine Hand nahm und mir mitteilte, dass ich bitte weitermachen soll, begann in mir eben diese Prägung anzulaufen, die man eben dann erfährt, wenn man etwas am Sterbebett verspricht, ja. Und insofern ist Linus für uns nicht nur ein herkömmliches Projekt, sondern eben eine Grundüberzeugung.
Die Gründungsgeschichte passt zum Geschäftsmodell. Linus richtet sich bislang in erster Linie an Menschen, die in ihrer letzten Lebensphase sind und einen hohen Leidensdruck haben. Ihnen verspricht die Firma schnelle Bearbeitung ihrer Sterbeanliegen ohne Mitgliedsgebühren oder sonstige versteckte Abo-Modelle, heißt es im Dezember 2024 auf der Webseite. Die Suizidassistenz kostet laut Schubert pauschal 8.950 Euro.
Sobald uns eine Bewerbung erreicht, beraten wir dann eben im Zuge der Ärztekonferenz gemeinsam.
Mit Ärztekonferenz meint der Unternehmer die mit Linus kooperierenden Mediziner. Ende 2024 seien es bundesweit 13 gewesen. Weitere würden rekrutiert, an Bewerbungen mangele es nicht. Linus zahlt Ärzten laut Schubert 3.000 Euro pro Begleitung.
Wenn es dann eben ein Ja gibt und auch seitens der Ärztekonferenz nichts gegen die Bewerbung spricht, dann teilen wir das Ergebnis grundsätzlich binnen 1 bis 2 Tagen mit, sodass Patienten und Sterbewillige eben sehr schnell und sehr genau wissen, ob sie eine Zusage erhalten oder nicht.
Schwerstkranke sind für Sterbehilfeorganisationen vermeintlich unkomplizierte Fälle. Ihr Sterbewunsch erscheint Außenstehenden meist plausibel. Ein psychiatrisches Gutachten wird in der Regel nicht erstellt. Ärger mit Polizei oder Staatsanwaltschaft ist kaum zu befürchten. Das Unternehmen Linus ist mit seinem speziellen Fokus offenbar erfolgreich. 2024 kommt die Firma nach eigenen Angaben auf 241 Suizidbegleitungen. Künftig plant sie mit bis zu 300 pro Jahr. Bei einer Pauschale von 8.950 Euro wären das bis zu 2,7 Millionen Euro Umsatz. Der Erfolg spricht sich rum.
Linus Sterbehilfe hat mich gerade zurückgerufen. Klasse Gespräch.
wenn man ein bisschen Geld hat, die Alternative zu den gängigen Vereinen.
In einem Facebook-Forum von Menschen mit Suizidgedanken wird Linus im November 2024 als Geheimtipp gehandelt.
Der Gründer persönlich hat mich zurückgerufen. Er hat das wie ein Start-up verkauft. Eher so lapidar, als würde es gar nicht um den Tod gehen. Das klang alles so easy peasy.
Die Userin kann es kaum fassen, scheint aber begeistert.
Kein Rumgemache, einfach klare Fakten. Du willst gehen, wir wollen dir das ganze Gezerre mit den gängigen Vereinen ersparen, schick deine Unterlagen, wir prüfen innerhalb von 2 Tagen.
Das klingt furchtbar in meinen Ohren. Das ist so ein bisschen wie die Fastlane.
Ute Lewitzka, die Professorin für Suizidologie aus Frankfurt.
Also ich bekomme die Suizidassistenz besonders schnell. Und ich vermute mal, dass natürlich am Ende ja auch hier ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Und da haben die jetzt offensichtlich in Anführungsstrichen eine Marktlücke entdeckt und betreiben das erstmal. Und ich finde das extrem schwierig auszuhalten, weil ich hinter jedem einzelnen Fall, der dort sich meldet, ein Fragezeichen machen würde und gerne wollen würde, dass es vorab erstmal gute Beratung und alternative Möglichkeiten gibt.
Linus-Geschäftsführer Schubert teilt dazu mit, er finde es arrogant und anmaßend, Sterbenskranken eine Beratung aufbürden zu wollen. Linus sei aber kein Expressanbieter für Sterbehilfe. Wer nicht körperlich krank sei, müsse mit genauso langen Wartezeiten rechnen wie bei anderen Organisationen. Suizidassistenz. Ein Akt der Hilfe aus Überzeugung? Ein Geschäftsmodell? Oder beides? Fakt ist, manche Ärzte kommen seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf 50, 100 oder 150 Begleitungen. Ein Arzt aus Nordrhein-Westfalen soll sogar mehrere hundert Selbsttötungen unterstützt haben. Bei solchen Zahlen, sagen Kritiker, liegt die Vermutung nahe, dass nicht immer sehr sorgfältig geprüft wird. Konsequenzen hat das aber selten. Der Arzt Christoph Turowski, der Studentin Isabel R. Suizidhilfe leistete, ist Anfang 2024 erst der zweite Sterbehelfer, der sich seit dem Urteil der Verfassungsrichter vor Gericht verantworten muss.
Also er war absolut überzeugt davon, von dem, was er getan hat, dass das das absolut Richtige ist, dass es absolut keine Alternativen dazu gibt.
Erinnert sich der behandelnde Arzt der Studentin, Alexei Fischmann. Sterbehelfer Turowski hatte ihn am Telefon über den Tod informiert.
Und das hat mich tatsächlich so auch schockiert quasi, dass er sich gar nicht hinterfragt hat in dem Moment und das auf so eine größere Ebene auch gehoben hat, dass er sich einsetzt für Menschen, die in dem psychiatrischen System keine Unterstützung bekommen und dass er derjenige ist, der quasi diese Menschen begleitet und ihnen hilft.
Sterbehelfer Turowski teilte die Einschätzung der Patientin, sie sei, Zitat, austherapiert. Nach Überzeugung des Gerichts gab es hingegen noch viele Behandlungsoptionen, die Isabel R. nicht mehr vollständig realitätsgerecht habe bewerten können. Der Assistenzarzt Fischmann gewann in den Therapiegesprächen den Eindruck, dass die Frau sich ihm gegenüber zunehmend öffnete. Sie habe viel über ihr Studium gesprochen, das sie unbedingt beenden wolle, um sich anschließend im Tierschutz zu engagieren.
Die Frau hat ja die Psychiater in der Klinik nach Strich und Faden getäuscht.
Der angeklagte Sterbehelfer Christoph Turowski.
Sie hat ja mir gegenüber immer wieder glaubhaft gesagt, sie will nicht mehr weiterleben. Also das steht ja auch in der Literatur drin, dass die Patienten da nicht offen mit ihren Therapeuten umgehen.
Der Arzt Fischmann hatte bemerkt, dass seine Patientin sich zeitweilig zurückzog. Nach Überzeugung des Gerichts waren dies die Phasen, in denen Isabel R. erneut Suizidgedanken hatte. Eine solche Ambivalenz ist typisch für eine depressive Erkrankung.
Wir greifen diese Ambivalenz halt auf und fördern die Ambivalenz und fördern sozusagen den Lebenswunsch und die Hoffnung.
Oberarzt Frank Schindler.
Herr Turowski hat das Gegenteil gemacht. Er hat im Prinzip die dunkle Seite der Ambivalenz unterstützt und befördert und Futter gegeben.
In dieser Zeit haben Sie ja ständig Kontakt gehalten. Haben Sie da nicht die Willensbildung der Frau auch beeinflusst, weil Sie ja ständig signalisiert haben, Sie können weiter auf mich zurückgreifen?
Ich war offen, ich habe sie angehört, habe ihren Wunsch respektiert. Sie hat ja auch ein paar Mal gesagt, ich bin da im Zweifel, ich glaube, ich habe doch noch eine Aufgabe hier auf dieser Erde, wobei ich sie jedes Mal sehr bestärkt habe. Aber in der Bilanzierung aller Kontakt- und Gesprächsdaten ergab sich, dass 95% ihrer Äußerungen pro Suizid waren und 5% waren schwankend in ihrer Formulierung. Und die sind natürlich im Gericht ausgebreitet worden. Und die anderen hat man mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen.
Während der 2 Wochen in der Klinik und selbst noch an ihrem Todestag schwankt Isabel R. zwischen dem Wunsch zu leben und dem zu sterben. Die behandelnden Psychiater ahnen nicht, dass Turowski ständig mit ihr kommuniziert. Weil sie die Patientin nicht mehr für akut suizidgefährdet halten, beantragen sie, die zwangsweise Unterbringung aufzuheben, wie sie es wünscht. Isabel R. bucht noch für den Tag der Entlassung ein Hotelzimmer und verabredet sich dort mit Turowski. Diesmal legt er ihr eine Infusion, die sie selbst in Gang setzt. Am Abend des 12. Juli 2021 stirbt Isabel R.
Ich bin überzeugt, wenn ich sie hätte fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, das wäre ein extremer Vertrauensbruch gewesen. Die wäre nach Haus gefahren und hätte sich aufgehängt.
Im Grunde genommen hat er nichts anderes getan, als mögliche Rückhaltegründe zu entkräftigen. Und unter anderem hat er ja auch zugesagt, dass, falls es wieder nicht klappen sollte mit dem Suizidversuch, dass er dann nachhelfen werde. Und auch damit hat er ja die Schwelle noch weiter gesenkt. Das ist ja unter anderem einer der Gründe, warum er dann auch verurteilt wurde.
Im April 2024 verurteilt das Landgericht Berlin Turowski wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft im Fall der zweiten Suizidassistenz zu 3 Jahren Haft. Im Fall der ersten wird er freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Turowskis Verteidiger hat Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.
Die Verfahren, soweit ich die wahrgenommen habe und die Urteile, soweit ich sie gelesen habe, zeigen, dass tatsächlich ganz krasse Auswüchse strafrechtlich verfolgt werden können. Das heißt aber nicht, dass das, was unterhalb dieser Ebene einer groben Strafbarkeit passiert, dass das deswegen toll ist.
Rechtsanwalt Oliver Tollmein aus Hamburg.
Wir haben einen regulierten Telekommunikationsmarkt, Handypreise werden überprüft, Verbraucherschutzgesetze ohne Ende. Und in dem Bereich der Suizidassistenz tut sich im Augenblick ganz viel Lebensgefährliches, ohne dass irgendjemand das registriert, überwacht oder kontrolliert.
Tollmein fordert dringend mehr Transparenz.
Und zwar Transparenz im Interesse der Betroffenen, der Zielgruppe von Suizidassistenz, der Leute, die nicht aus noch einwissen und die sich an Menschen wenden, die sie für vertrauenswürdig halten.
Die Vertrauenswürdigkeit müsse überprüft werden, sagt Tollmein. Dazu braucht es eine verlässliche Statistik, womöglich auch ein Register für Suizidhelfer oder eine Berichterstattungspflicht. Zudem müssen riskante Formen der Suizidhilfe und geschäftliche Auswüchse unterbunden werden, ohne aber die Begleitung frei verantwortlicher Suizide unmöglich zu machen. Die Politik allein ist bislang an dieser Aufgabe gescheitert. Vielleicht könnte eine Ad-hoc-Kommission mit Juristen, Palliativmedizinern und Suizidforschern helfen.
Ist eingeschlafen, jetzt dauert es wahrscheinlich noch 2 Minuten.
Werner Lehr verlässt das Sterbezimmer von Hannelore Kring als erster. Im Hof zündet er sich eine Zigarette an.
Es ist tatsächlich so, wir werden jetzt anschließend eine Tasse Kaffee trinken, wir mag ein Brötchen essen oder so, dann warten wir einfach auf die Polizei und dann, ja,
Die Bestatterin übernimmt das Telefongespräch.
Wollen Sie noch mal die Daten haben der Verstorbenen? Hannelore Kring. In Hamburg wohnt die, aber jetzt ist sie ja bei mir verstorben, in meinem Trauerhaus.
Der Krankenpfleger dokumentiert unterdessen, dass Hannelore Kring verstorben ist. Ein Arzt wird später den Totenschein ausfüllen.
Ich messe jetzt einmal Blutdruck. Und ich habe dann noch eine Sauerstoffsättigung. Und das war's dann. Das Ganze nehmen wir auch immer noch mal auf, als Nachweis, dass sie auch wirklich verstorben ist.
Der Pfleger und Werner Lehr arbeiten seit längerem zusammen.
Und jetzt haben wir schon so viel Begleitung gemacht und es ist bis jetzt immer eine gute Sache gewesen. Das bereitet uns keine schlaflosen Nächte, weil wir was Gutes tun. Auch so wie jetzt mit der Dame hier. Sie wollte ja. Und sie hat sich so gefreut, dass sie jetzt gehen konnte. Und das bestärkt uns ja auch.
Geld verdienen möchte ich mit dieser Arbeit nicht. Genau. Passt auch nicht in meine moralischen Vorstellungen. Ja.
Was die beiden in diesem Fall für die Suizidassistenz bekommen, wissen sie noch nicht. Der Begleiter von Hannelore Kring hat Werner Lehr einen verschlossenen Umschlag übergeben. Zu Hause wird er ihn öffnen und den Inhalt mit dem Krankenpfleger teilen.
So, ich soll jetzt den Kaffee haben.
Ja, unbedingt.
Blackbox Sterbehilfe. Doku über den assistierten Suizid. Von Martina Keller. Es sprachen Franziska Hartmann, Annika Schilling und Nils Kretschmer. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Heiner Kunkel. Regieassistenz Immanuel Esser. Regie Eva Solloch. Redaktion Nikolaus Steiner. Eine Produktion des WDR für das ARD Radio Feature 2025.
Martina Keller hat zu Sterbehilfe recherchiert. Im Feed vom ARD Radio Feature finden Sie ein Gespräch, in dem die Autorin erzählt, wie sie recherchiert hat. Noch ein Hinweis, wenn Sie jemanden brauchen, mit dem Sie reden können, unter der Nummer 0800 3x1 0 3x die 1 oder unter telefonseelsorge.de bekommen Sie Unterstützung. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Hi, ich bin Viktoria Koopmann von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Euer täglicher Tiefgang zu einem aktuellen Nachrichtenthema. Wir erzählen euch die Geschichte hinter den News, die spannende Recherche dazu und umfassende Hintergründe. Mit Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD sprechen wir über die Themen, die uns gerade bewegen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Seid dabei und bleibt informiert. Bis bald!